auf meinsportradio.de wird meinsportpodcast.de. Deine Lieblingssportpodcasts, Gewinnspiele und vieles mehr findest du jetzt auf meinsportpodcast.de. Neben der besseren Nutzererfahrung der Website ändert sich für dich aber nichts. Deine Abonnements wechseln ganz automatisch von meinsportradio.de zu meinsportpodcast.de. Du bist noch kein Abonnent? Einzelne Serien, Themen und ganze Sportarten-Feeds warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf meinsportpodcast.de. 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de.
Länderspielpause und damit nutzen wir hier bei 90 Plus On Air auf meinsportpodcast.de die gewonnene Zeit, in der der Liga-Fußball ruht, um uns den Status quo der großen Ligen in Europa anzuschauen. Jetzt sind wir bei der Ligue 1 gelandet, bei der Liga, die am wenigsten offen ist in dieser Saison, eigentlich auch schon in den letzten Jahren relativ selten sehr offen war, denn Paris Saint-Germain, die Millionentruppe aus der Hauptstadt, die führt auch schon wieder nach 13 Spieltagen, nach rund einem Drittel der Saison mit 39 Punkten, mit der vollen Punktausbeute souverän die Tabelle an, 39 Punkte plus 38, das Torverhältnis, bester Sturm, beste Abwehr. Die spielen eigentlich in einer ganz eigenen Liga und dahinter die Verfolger Lille, Montpellier und Lyon, die sind schon 13, 14 beziehungsweise 15 Punkte weg. Eine sehr einseitige Geschichte, aber trotzdem eine Liga, auf die man schauen sollte, weil es ja auch einige Überraschungen, vor allen Dingen auch negativer Hinsicht gibt. Ich sage nur Monaco und darüber sprechen wir jetzt hier bei 90 Plus und R auf meinsportpodcast.de mit dem Ligue 1 Experten von 90 Plus, mit Manuel Behlert. Hallo Manu.
Servus.
Paris Saint-Germain haben wir hier ja in der Sendung bei 90 Plus und R schon mal etwas genauer auseinandergenommen, vor allen Dingen bezogen auf die Ambitionen in der Champions League. Da haben wir ja gesagt, Champions League hinken sie noch ein bisschen hinterher, aber in der Liga, da läuft's nach Belieben für Thomas Tuchel und seine Mann, obwohl es ja auch einige Probleme gab, aber die fallen angesichts der Qualität der Ligue 1, der niedrigen Qualität, nicht sonderlich ins Gewicht.
Erstens das und zweitens muss man auch einfach sagen, dass unter Thomas Tuchel nochmal einen Schritt nach vorne gemacht wurde. Also es wird noch besser Fußball gespielt. Ich finde, die Flexibilität ist einfach da und die Bereitschaft, auch mal junge Spieler zu integrieren. Wenn man sieht, wenn man Nzoki, Diaby, Timothy Weah oder sowas sieht, dann muss man schon feststellen, dass da auch die zweite Garde oder die Spieler, die jetzt aufgrund von Verletzungsproblemen und dem WM-Rückstand einiger Spieler, was am Anfang einfach der Fall war, dass diese Spieler, die jetzt eben dann auch ein fester Bestandteil des Kaders geworden sind, auch die Qualität haben, um sich zu zeigen, um Spiele zu gewinnen und um auch ein wichtiger Bestandteil des Teams zu sein. Thomas Tuchel war ja schon in Dortmund dafür bekannt, dass er mit jungen Spielern gut arbeiten kann, sie fördern kann. Genau das macht er auch jetzt. Also er findet eine gute Mischung, finde ich, aus Rotation und Rhythmusbeibehaltung. Das ist wirklich ein sehr hohes Niveau, dass er spielen lässt in der Liga. Natürlich ist die individuelle Klasse so hoch, dass du auch, wenn du nicht so ein extrem hohes Niveau fußballerisch an den Tag legst, die meisten Spiele gewinnst. Aber da sind schon viele überzeugende Spiele dabei gewesen. Aber natürlich passt immer noch nicht alles. Also der Trainer ist ja auch erst ein paar Monate da. Zudem konnte er ja im Sommer seine Vorstellung auf dem Transfermarkt nicht vollends entfalten. Also da gab es ja ein paar Sanktionen hinsichtlich des Financial Fair Play, sodass weder noch ein Top-Innenverteidiger, den er eigentlich wollte, noch ein Mittelfeldspieler, den er eigentlich als wichtig angesehen hatte, verpflichtet werden konnten. Das bedeutet, dass wenn tatsächlich es viele Verletzungsprobleme gibt, dass er da ein bisschen auch kreativ werden muss. Er hat aber schon gezeigt, dass er interessante Anpassungen vornehmen kann, mit Marquinhos im Mittelfeld beispielsweise. Also es gab auch wirklich wenig Spiele bis jetzt in der Ligue 1, in denen Paris wirklich gefährdet war. Es gab etwas engere Spiele, wo man sich auch den Gegner ein bisschen zurechtlegen musste, wo man auch ein bisschen Geduld beweisen musste, wie neulich im Heimspiel gegen Lille. Aber irgendwann zeigt sich dann entweder die individuelle Klasse oder eben ein schöner Angriff oder halt ein Joker, der sticht. Also das ist schon nicht überraschend, dass Paris jetzt schon einen Vorsprung sich herausgearbeitet hat, aber die Art und Weise, wie sie sich den herausgearbeitet haben und eben die Art und Weise, du hast es schon angesprochen, das Torverhältnis von 45 zu 7 nach 13 Spielen, das ist schon beeindruckend.
Alle in Anführungsstrichen Konkurrenten, wenn man davon überhaupt sprechen kann, auch bisher natürlich geschlagen, in Marseille gewonnen und das mit einer Mannschaft, die dann auch nicht unbedingt die erste Truppe von Tuchel war, da hat er auch ein paar Leute schonen können, also Schongang für die Liga, für Paris Saint-Germain. International ist es dann aber doch eine andere Geschichte. Da kommen dann diese Probleme, die du ja eben schon angesprochen und leicht skizziert hast, dann eben deutlicher zum Tragen.
Das stimmt. Deswegen ist Tuchel auch in der Liga so sehr am Perfektionismus interessiert, denn er will wirklich noch Dinge verbessern. Er will in der Liga versuchen, noch flexibler zu spielen. Er will noch mehr Dinge einarbeiten, um einfach auch in der Champions League die Möglichkeit zu haben, auf etwas, was schon in der Mannschaft drin ist, zurückzugreifen. Deswegen lässt er auch teilweise in den Spielen gegen starke Mannschaften, wie du es eben schon angesprochen hast, gegen Marseille, auch teilweise mal Spieler aus der zweiten Reihe spielen, damit diese sich auch eben auf extrem hohem Wettkampfniveau beweisen können. Denn die Spiele gegen Lyon, gegen Marseille, gegen Lille, auch gegen Nizza in der Liga, die sind alles andere als einfach. Also da muss auch PSG viel arbeiten. Wenn man dann gerade noch den einen oder anderen jungen Spieler auf dem Platz hat, dann gewöhnen die sich eben auch an ein bestimmtes Niveau. Also ich glaube auch noch nicht, dass Paris in der Champions League schon in der Lage ist, die Ziele zu erreichen, die sie haben in dieser Saison, weil da einfach noch der ein oder andere Baustein im Kader fehlt. Aber ich schätze sie gefährlicher ein als in den letzten Jahren, zumal man auch sagen muss, dass Angel Di Maria, finde ich, der zuletzt seinen Vertrag verlängert hat, vollkommen zu Recht, auch in einer wirklich fantastischen Verfassung ist. Also der hat sein Niveau nochmal steigern können, hat auch sehr viel Vertrauen von Thomas Tuchel, spielt regelmäßig. Und die Defensive, die am Anfang noch ein paar kleinere Patzer hatte in den ersten Saisonspielen und auch gegen Liverpool gezeigt hat, dass sie unter Druck Fehler macht, die wird auch sukzessive besser. Thilo Kehrer arbeitet sich langsam aber sicher in die Mannschaft rein. Marquinhos hat ohnehin ein hohes Niveau. Kimpembe ist für mich einer der Top-Innenverteidiger in seiner Altersklasse. Und Thiago Silva, der zwar in den letzten Jahren hin und wieder schon ein bisschen gezeigt hat, dass er am Abbauen ist, aber ist in dieser Mannschaft immer noch sehr gut integriert, ist ein sehr guter, wichtiger Bestandteil in der Innenverteidigung. Und das alles, diese individuelle Klasse, die jungen Spieler, die einen Schritt nach vorne gemacht haben und die große Flexibilität, sorgen nicht nur dafür, dass die Meisterschaft logischerweise im Prinzip schon entschieden ist, also da braucht man nicht drum rumreden, aber sorgt auch dafür, dass ich denke, dass bei Paris trotz einer früh entschiedenen Meisterschaft in dieser Saison jetzt nicht unbedingt ein Spannungsabfall in der Rückrunde zu sehen ist, weil Tuchel einfach so viele Dinge auf dem Schirm hat, so viele Stellschrauben hat, an denen er weiterdrehen will und so viel Idealisierungsbedarf noch sieht, dass ich denke, dass die Mannschaft auch selbst in ihren Vorstellungen sieht, welchen Fußball sie noch spielen kann. Und dass sie auch da hinkommen will und denke, das ist auch ein wichtiger Punkt für die Champions League.
Platz 1 also in Frankreich vergeben, Platz 1 entschieden. Das Rennen um Platz 2 dagegen ist relativ offen und da mischen aktuell zwei Mannschaften in vorderster Front mit Lille und Montpellier, nämlich die man da oben jetzt vielleicht nicht so unbedingt erwartet hatte. Also zwei absolute Überraschungsteams. Manu, lass uns mal erst auf Lille gucken. Die kommen ja aus einem wirklichen Seuchenjahr, haben sich aber da dann gut gefangen und mittlerweile auch richtig konsolidiert. Mit ein bisschen Anlauf, aber sie haben es geschafft.
Ja, absolut. Mit Marcelo Bielsa hatten sie in der letzten Saison einen Trainer, der Lille ganz nach oben führen sollte. Es wurden viele Ausgaben getätigt und man hat sich eigentlich komplett übernommen. Also Bielsa ist ja ohnehin kein leichter Charakter und der hat sich auch schon recht früh nach einer Negativserie mit den Medien angelegt und es wurde irgendwie deutlich, dass die Transfers getätigt wurden, ohne dass man da jetzt finanziell so ganz clever entschieden hat, sodass in der Winterpause schon finanzielle Probleme drohten, man auch mit einer Sperre belegt wurde und im Endeffekt kam eigentlich das, was kommen musste. Man hat sich von Marcelo Bielsa getrennt, Christophe Galtier hat übernommen und hatte eine unglaublich schwierige Aufgabe, weil er eine total verunsicherte Mannschaft, die eigentlich schon Potenzial hatte, um locker in den oberen 6-7 Plätzen mitzuspielen, übernommen hat und musste dieser Mannschaft, die eigentlich schon fußballerisch Qualitäten hat, den Abstiegskampf beibringen. Im Endeffekt war die Bilanz unter Galtier jetzt auch nicht überragend, aber er hat eben die Klasse gehalten und hat jetzt im Sommer dann eine Aufgabe zu bewältigen gehabt, die auch nicht so einfach war. Also er musste einen Transferplus erwirtschaften, das ist dann auch gelungen mit über 50 Millionen Euro und hat es daraufhin geschafft, junge Spieler zum Team zu holen, wie ein Ikoné aus Paris oder einen Jonathan Bamba, den sie ablösefrei aus Saint-Étienne geholt haben. Man merkte schon, dass da ein bisschen mehr Sinn und Verstand dahinter war, wenn man die Kaderzusammenstellung im Sommer gesehen hat. Also da wurden zwar schon Topspieler abgegeben, aber auch ein Rafael Leao geholt, der in der Offensive sehr wichtig ist. Fixpunkte wie Thiago Mendes im defensiven Mittelfeld, ein ganz, ganz starker Spieler, oder Kapitän Soumaoro in der Innenverteidigung wurden gehalten. Das Durchschnittsalter ist extrem jung, aber das macht nichts. Gerade die Offensive ist einfach unglaublich spielfreudig. Die fußballerische Qualität ist meiner Meinung nach jetzt wieder so, wie man sich das eigentlich unter Bielsa schon vorgestellt hat. Und man hat auch in Paris gesehen, dass diese Mannschaft auch nicht nur eben nach vorne spielen kann, sondern auch ganz gut verteidigen kann. Also sie haben jetzt auch in 13 Spielen erst 10 Gegentore kassiert. Mhm. Das ist auf jeden Fall bis jetzt eine sehr starke Saison von Lille. Und ich habe im Moment auch nicht das Gefühl, dass die Mannschaft jetzt Gefahr läuft, unglaublich einzubrechen, weil einfach die individuelle Klasse dafür auch zu hoch ist. Ich finde, in der Defensive, klar, sind die Namen weniger prominent als in der Offensive. Wenn man da vor allem Nicolas Pepe sieht, der schon an extrem vielen Toren beteiligt war, auch in Jonathan Bamba, also das ist ein sehr extrem gefährliches Duo. Ich finde, es macht auch gerade in den Heimspielen Lille Spaß zuzusehen. Also das ist, sie können auch von der Bank in der Offensive viele Spieler bringen, wenn sie Araujo haben beispielsweise. Also da gibt es extrem viele spannende Spieler und Lille zuzusehen macht auf jeden Fall Spaß. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Lille noch komplett aus der oberen Tabellenregion herausfallen würde.
Aktuell stehen sie auf Platz 2, hätten nach momentanem Stand also einen Champions League Platz inne. Sie werden aber verfolgt vom Montpellier. 25 Punkte haben die auf der Habenseite. Auch die spielen ein bisschen besser, als man das vielleicht erwartet hatte vor der Saison. Auch bei denen liegt der Fokus auf der Abwehr. Erst 8 Gegentreffer kassiert in diesen ersten 13 Saisonspielen. Und das, obwohl sie einen 41 Jahre alten Mann, den Kapitän, nämlich Hilton, in der Abwehr haben. Mit 41 in der Ligue 1 noch kompetitiv zu sein. Spricht das für Hilton oder spricht das eher gegen die Liga?
Ich denke, ein bisschen beides. Also Hilton, wenn man ihn beobachtet, also man sieht schon, dass er natürlich Spritzigkeit und sowas eingebüßt hat, aber er ist ein sehr, sehr zweikampfstarker Spieler, der sehr viel Überstellungsspiel regelt, der ein sehr gutes Spielverständnis hat, der die Abwehr führen kann. Montpellier steht unter Michel Desakarian sowieso sehr kompakt, also da wird im Mittelfeld schon sehr viel gearbeitet mit Skiri zum Beispiel, der für Tunesien bei der WM ansprechende Leistungen zeigt, der auch in der letzten Saison schon wirklich ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil der Mannschaft war. Die Defensive war in der letzten Saison schon recht gut. Da hat Montpellier teilweise über mehrere Spiele kein Gegentor kassiert, aber auch kaum welche geschossen. Dementsprechend hat man sich da im Sommer überlegt, okay, die Defensive muss jetzt nicht unbedingt so viel verbessert werden personell, da behalten wir die Strukturen bei, behalten wir die Kompaktheit bei. Wir müssen halt versuchen, die Offensive irgendwie Schritt für Schritt zu verbessern. Jetzt haben sie in 13 Spielen 20 Tore geschossen. Das ist nicht überragend, aber das ist eine gute Bilanz. Laborde, den haben sie geholt aus Bordeaux. Der hat bis jetzt 6 Treffer erzielt. Also man hat schon mal einen Fixpunkt in der Offensive. Es ist auf jeden Fall kein Zufall, dass Montpellier so weit oben steht, weil einerseits die Entwicklung eben vorhanden ist seit Beginn der letzten Saison. Und man diese jetzt auch weitergeführt hat, auch personell und andererseits, weil der Trainer einfach ein klares Konzept hat und das schon seit Beginn der letzten Saison einstudiert hat und einfach weiterhin klare Vorstellungen hat, wie man die Defensive zu gestalten hat. Und dann macht es auch nichts, wenn ein 41-Jähriger bis jetzt schon fast 1000 Pflichtspielminuten absolviert hat. Also das ist eine Führungsfigur in der Abwehr, das ist ein Spieler, der in seiner Karriere jetzt nicht unfassbar viele Verletzungen hatte, sondern wirklich seinen Körper pflegen konnte und einfach weiß ganz genau, wann er Pausen braucht und diese dann auch vom Trainer bekommt. Also es ist nicht so, dass sie unglaublich abhängig von ihm sind, aber wenn er spielt, bringt er in der Regel Leistung. Sonst wäre er nicht noch Kapitän, sonst würde er nicht so häufig auf dem Platz stehen.
Erst zweimal verloren in dieser Saison Montpellier, aber jetzt erst in der letzten Woche, kurz vor der Länderspielpause, mit 0-1 in Angers verloren. Da muss man jetzt nicht unbedingt verlieren. Ist das jetzt vielleicht auch schon der Schwenk in eine andere Richtung, dass da natürlich einmal die Fehler offengelegt werden, die Montpellier dann eben auch immer noch hat, aber dass vielleicht auch dieser Trend, der zu Anfang so positiv lief, jetzt dann sich doch nochmal umkehrt, dass dieses über den Erwartungen spielen dann vielleicht doch noch etwas relativiert wird?
Es kommt ganz darauf an, wie sie jetzt nach der Länderspielpause reagieren. In der letzten Saison gab es tatsächlich auch die eine oder andere Phase, die ein bisschen schlechter war. Deswegen war Montpellier auch nicht ganz weit oben in der letzten Saison, sondern einfach nur ein sehr unangenehmer Gegner, der defensiv gut steht, aber ja eben noch große Fehler macht und eben auch vor allem offensiv nicht immer die Qualität auf den Platz bringt, wie es nötig gewesen wäre. Und klar, in Angers, das ist so ein Spiel, das hätten sie in der letzten Saison wahrscheinlich auch verloren. Jetzt hat man natürlich offensiv ein bisschen Qualität hinzugeholt und man versucht natürlich, die Offensive weiter gut zu gestalten und weiter dafür zu sorgen, dass man da noch flexibler wird, dass man auch in solchen schwierigen Spielen eben noch zumindest mal einen Punkt mitnimmt. Ja, du sagst schon richtig. Ich denke, die nächsten Wochen werden da entscheidend sein. Ich denke nicht, dass Montpellier die ganz große Gefahr jetzt läuft im Moment, da komplett einzubrechen, weil es gibt keine großen Verletzungssorgen. Die Mannschaft ist stabil, die Defensive macht ja auch wenige Fehler. Deswegen, ich bin da wirklich relativ zuversichtlich, dass Montpellier sich noch einen Moment weiter oben halten kann. Die nächsten Aufgaben sind jetzt Rennes und Monaco. Monaco steht auch in der Krise und das Startrennen zu Hause ist ein Gegner, den man eigentlich schlagen sollte. Und danach geht es aber dreimal hintereinander gegen Lille, PSG und Lyon. Dementsprechend werden das die Wochen der Wahrheit vermutlich. Und bis dahin müssen sie sich natürlich noch weiter stabilisieren. Also versuchen, Rennes und Monaco zu schlagen, um sich weiter oben festzusetzen. Dann machen auch vermeintliche negative Ergebnisse gegen die drei Großen oder die drei der anderen Großen eben nicht so viel. Also ich denke nicht, dass Montpellier eine Mannschaft ist, die sich jetzt bis ganz zum Ende der Spielzeit in den Champions-League-Rängen halten kann. Aber wenn man die anderen Mannschaften aus der Spitzengruppe so betrachtet, so richtig konstant ist da keiner. Dementsprechend so ein Europa-League-Platz oder ein Platz unter den ersten 7-8 ist Montpellier auf jeden Fall zuzutrauen.
Und dann gucken wir gleich mal auf eine Mannschaft, die eben auch nicht konstant ist aktuell in dieser Saison und die auch vielleicht ein bisschen unter dem performt, was sie sich selbst vorgenommen hat. Olympique Lyon nämlich nach einer kurzen Pause hier bei 90 Plus on Air auf meinsportpodcast.de.
Immer informiert sein, auch von unterwegs auf meinsportpodcast.de.
Moin.
Moin.
Hast das Spiel gesehen?
Ja.
War ganz gut, ne?
Der HSV-Talk mit Sven.
Ganz provokant gefragt, mit Adler werden wir abgeschieden?
Analysen.
Ich sehe das durchaus positiv.
Hintergründe.
Mit dieser Ausgliederung unterwirft sich die Fußball-AG dem Aktienrecht.
Und offene Worte.
Das war einfach nicht schön. Ich will sowas nie wiedersehen.
Der HSV-Talk. Jede Woche neu. Auf meinsportpodcast.de.
Zwischenbilanz der Ligue 1 hier bei 90 Plus on Air auf meinsportpodcast.de mit Manuel Behlert und Malte Asmus. Und wir blicken jetzt, nachdem wir die ersten drei der französischen Liga nach 13 Spieltagen analysiert haben, mal auf den vierten, auf Olympique Lyon. Die hatten sich ja eigentlich vorgenommen, so in einer Liga mit Paris Saint-Germain spielen zu wollen. Das haben sie vor der Saison gedacht. Aber im Laufe der aktuellen Saison hat sich das alles ein bisschen relativiert. Nicht nur im direkten Duell gegen Paris Saint-Germain, wo sie richtig untergegangen sind, wo sie mit 0:5 in Paris verloren haben und wo dann natürlich auch Mbappé vor allen Dingen brilliert hat mit seinem Viererpack. Aber Manu, das war nicht der einzige Grund oder der einzige Unterschied zwischen den beiden Mbappé, sondern da liegt noch mehr im Argen bei Lyon.
Absolut. Olympique Lyon hat im Sommer dann noch kurz vor Schluss, vor dem Ende der Transferperiode mit Mariano Diaz, einen der Top-Torschützen verloren. Mit dem Dembélé zwar einen wirklich guten Ersatz geholt, aber der braucht noch ein bisschen Zeit, hat jetzt drei Pflichtspieltore, also drei Tore in der Liga erzielt. Muss natürlich auch erstmal ein bisschen aufgebaut werden. Und grundsätzlich muss man sagen, Olympique Lyon hat jetzt nicht das allerbeste Transferfenster hinter sich, hat in der Offensive die Breite ein bisschen verstärkt mit Terrier, der aber auch noch Zeit braucht. Haben weiterhin eine sehr junge Mannschaft, eine sehr talentierte Mannschaft, gerade im Mittelfeld mit Aouar, Dembélé oder Toussaint sind das wirklich sehr, sehr interessante Spieler, aber das ist schon ziemlich häufig Hauruck-Fußball, also so nach vorne hui, nach hinten pfui, also in Guingamp, gerade vor der Länderspielpause, haben sie zwei Gegentore kassiert und es hätten auch durchaus mehr sein können. Ich finde, dass es wirklich schwierig ist, die Defensivprobleme in den Griff zu bekommen. 16 Gegentore aus 13 Spielen ist für eine Mannschaft, die sich selbst in der Champions League sieht und auch in der Champions League schon gute Leistungen gezeigt hat. Ich meine, die haben bei Manchester City gewonnen. Das kann nicht der Anspruch sein, aber auch in der Champions League zeigen sie die Defensivschwierigkeiten. Also sie haben in beiden Spielen gegen Hoffenheim zwar 6 Tore geschossen, aber eben auch 6 Stück kassiert. So dass man sagen muss, es fehlt ein bisschen die Konstanz, es fehlt auch die Kompaktheit in der Defensive. Es sind viele Spiele, in denen man führt, aber sich irgendwie nicht sicher sein kann, dass man das Spiel auch über die Zeit bringt. Die individuelle Klasse ist extrem hoch, wenn du in der Offensive siehst. Sie haben Depay, sie haben Bertrand Traoré, sie haben Fekir, Eben die angesprochenen Aouar oder Ndombele dahinter, die auch wirklich offensiv in Erscheinung treten können. Sie haben mit Ferland Mondi auf der linken Seite einen extrem starken, auch offensiv geprägten Außenverteidiger. Aber es fehlt hier und da die Absicherung. Da muss Bruno Genesio natürlich jetzt versuchen, in den nächsten Wochen und Monaten da ein bisschen Stabilität reinzubekommen. Weil bis jetzt haben Lille und Montpellier die Patzer genutzt. Marseille ist auch noch in Schlagdistanz, auch Saint-Étienne ist nicht weit entfernt von Lyon. Und ja, Champions League muss jetzt das Ziel sein, also eigentlich muss Platz 2 das Ziel sein. Paris ist, der Zug ist ja abgefahren, da ist der Rückstand schon 15 Punkte, auf 15 Punkte angewachsen. Dementsprechend, Lyon kann seine Ziele, und das oberste Ziel ist ja, sich für die Champions League zu qualifizieren, natürlich erreichen. Und ich sehe auch Lyon qualitativ als zweitbeste Mannschaft in Frankreich an, definitiv. Aber es gibt Probleme, die man in den Griff bekommen muss, und es gibt Probleme, die so in der letzten Saison eben noch nicht vorhanden waren, wie eben die großen Defensivschwierigkeiten. Also das war in der letzten Saison deutlich, deutlich besser. Man hatte nicht so häufig das Gefühl, dass ein Spiel noch kippen kann, wenn Lyon geführt hat. Und da muss jetzt angesetzt werden in den nächsten Wochen.
Und Probleme hat auch Olympique Marseille, auch in der Defensive. Die haben schon 21 Tore kassiert nach 13 Spieltagen, stehen aktuell auf Platz 6 und liegen damit deutlich hinter den Erwartungen, aber auch hinter den eigenen Möglichkeiten. Denn mit dem Kader müsste eigentlich deutlich mehr drin sein.
Der Kader ist gut, aber nicht sehr gut. Ich habe in der letzten Saison Olympique Marseille schon ein bisschen kritisch gesehen. Sie waren zwar im Finale der Europa League, aber das war für mich fußballerisch echt nicht so überragend. Sie waren extrem abhängig von Spielern wie Thauvin oder Payet. Das ist auch in dieser Saison wieder der Fall. Also es muss sehr viel mit individueller Klasse gelöst werden. Ich finde, auch die frühzeitige Verlängerung mit Rudi Garcia ist zwar ein Vertrauensbeweis, aber ich weiß jetzt nicht unbedingt, womit er das verdient hat. Also sie haben jetzt bis 2021 verlängert. Ich sehe da jetzt nicht eine riesengroße Entwicklung unter Garcia, auch international nicht. Ich sehe auch keine spielerische Idee, also eine Idee schon, aber ich sehe da nicht keine große Entwicklung, keine großen Fortschritte. Also es ist auch in dieser Saison wieder so, dass sie von Thauvin Payet abhängig sind. Die beiden liefern natürlich, aber defensiv ist das ja mittelmäßig. Luis Gustavo wird weiterhin zwischen der Innenverteidigung und dem defensiven Mittelfeld hin und her geschoben. Die Außenverteidiger sind auch nicht das alleroberste Regal. Strootmann wurde auf der 6 geholt oder im zentralen Mittelfeld, um der Mannschaft noch ein bisschen mehr Kompaktheit zu verleihen. Das funktioniert auch noch nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Und das allergrößte Problem, unabhängig von den Defensivschwierigkeiten, ist natürlich die Mittelstürmerposition. Also mit Germain und Mitroglou hat man zwei Stürmer, die ab und zu schon treffen, die auch in der Liga jeweils 3 Tore erzielt haben. Aber im Sommer wollte man eigentlich einen qualitativ extrem hochwertigen Mittelstürmer verpflichten, hat lange an Mario Balotelli gebaggert, hatte aber am Ende dann irgendwie keinen richtigen Plan B. Moussa Dembélé war noch ein Kandidat, der ging dann aber eben nach Lyon. Und so hat man jetzt eben die Situation, dass man in der Offensive zwei Stürmer hat, die eigentlich beide nicht den Ansprüchen genügen, die beide nicht diese Mischung aus fußballerischer Qualität und Torinstinkt mitbringen. Und so muss wieder dahinter geliefert werden, also wieder eben die angesprochenen Thauvin Payet plus Ocampos. Und mit Radonjic hat man sich da noch einen Spieler aus Serbien geholt, der das ein bisschen auffangen sollte, der da noch in der Breite ein bisschen für Verstärkung sorgen sollte. Aber er ist halt ein Spieler, wie gesagt, er kommt aus der serbischen Liga. Und da muss man auch sehen, das ist ein Schritt, der nicht gerade klein ist von Serbien nach Frankreich. Und es ist vor allem auch ein Schritt, den er noch nicht wirklich gehen konnte, weil er ist ein Joker, Rotationsspieler, spielt auch ab und zu, aber ja, er bringt noch nicht die Qualität auf den Platz, die man dann erwartet. Also der Qualitätsverlust, wenn Thauvin Payet oder Ocampos nicht spielen und dann eben ein Radonjic oder ein G spielen, der ist zu groß und dann muss das natürlich irgendwie von den Mittelstürmern abgefangen werden. Das ist eben auch nicht der Fall. Also Marseille hat noch einige Schwierigkeiten. Vielleicht, ich weiß nicht, wie die finanzielle Lage im Moment ist, vielleicht können sie auf dem Wintertransfermarkt noch tätig werden, aber einen Top-Stürmer bekommst du im Winter in der Regel nicht.
Also Probleme bei Marseille und Probleme ist fast noch ein geprahltes Wort, wenn man auf die AS Monaco guckt. 19. in der Tabelle, gerade mal einen Sieg gefeiert in dieser Saison, nur 7 Punkte geholt aus 13 Spielen, 12 zu 22 Tore, das Torverhältnis. Monaco versinkt momentan im Chaos. Komplette Katastrophe.
Absolut. Wir haben ja am Anfang der Saison schon einen Podcast über Monaco gemacht, wo wir über die Krise gesprochen haben unter Leonardo Jardim. Und da haben wir schon uns schwer getan, irgendwie Lösungsansätze zu finden. Also wir haben gesagt, Defensive muss stabilisiert werden. Das ist das A und O. Das hat Jardim damals gemacht, als er nach Monaco kam. Aber es war irgendwie abzusehen, also nicht, dass es so eine schwierige Saison wird, aber es war abzusehen, dass es nicht immer gut gehen kann, wenn man Schlüsselspieler abgibt und sich dann fast nur mit Talenten versorgt. Klar wurden auch Spieler geholt, die schon eine gewisse Erfahrung haben, mit Chatli oder auch mit Golovin, der zwar noch jung ist, aber eben auch schon das Spiel in Moskau tragen konnte. Aber wenn Schlüsselfiguren gehen, wie beispielsweise wie es bei Lemar der Fall war oder bei Fabinho, dann ist es schwer, wenn du jedes Jahr wieder aufs Neue eine Mannschaft zusammenstellen musst und jedes Jahr wieder aufs Neue Dinge einstudieren musst, mit dem Wegfall von extrem hoher individueller Qualität. Monaco war in der letzten Saison schon gut, aber nicht mehr so gut, wie es zuvor war. Also da wurde diese Umbruchsphase genutzt und da hat man wirklich gute Spieler verpflichten können. Aber es blieben halt eben auch noch Stützen in der Mannschaft und das war jetzt in dieser Saison nicht der Fall. Also auch Moutinho als erfahrener Part im Mittelfeld ist weg und man hat so ein bisschen die Homogenität im Kader vermisst. Also das war eine Anhäufung von Talenten auf vielen Positionen, gerade im offensiven Außenbereich, Goebbels, Granseur, Bula, das sind viele Spieler, die haben einfach noch kaum Erfahrung. Und die Rotation, die schon zu Beginn der Saison durchgeführt wurde von Jardim, hatte auch keinen wirklich positiven Effekt. Also er hat durchgewechselt, die Unsicherheit wurde noch größer, der Rhythmus war überhaupt nicht vorhanden. Er hat dann in der Champions League wieder ganz andere Formationen gewählt. Es war einfach so, dass sich keine Mannschaft einspielen konnte. Es konnte sich kein Defensivverbund einspielen. In der Offensive war es dann auch noch der Fall, dass ein Falcao, der zuvor regelmäßig traf, jetzt auch eben nicht mehr das Ganze alleine regeln konnte. Das Defensivzentrum oder das Mittelfeldzentrum wurde auch immer ausgetauscht. Golovin auch noch nach der WM erstmal verletzt gewesen. Also ein Spieler, der maßgeblich im Zentrum als Schlüsselfigur fungieren sollte, sofort erstmal nicht zur Verfügung gestanden. Und man hat irgendwie gesehen, dass Jardim verzweifelt versucht hat, eine Lösung zu finden, aber die nicht gefunden hat. Und deswegen hat Monaco dann auch die Reißleine gezogen und ihn entlassen. Und dann kam Thierry Henry und mit ihm wurde es dann eigentlich noch schlechter.
Ja, Thierry Henry, seine erste richtige Station als Trainer, hat er sich damit einen Gefallen getan, seinen Job als Co-Trainer bei der belgischen Nationalmannschaft, den er ja dem Vernehmen nach quasi unentgeltlich gemacht hat, dann aufzugeben, um sich dieser Aufgabe in Monaco zu stellen. Gut, die Verbindung Monaco-Henry, die sind natürlich da irgendwo eine Verpflichtung des Herzens auch, aber in der Situation dann als Neuling da reinzukommen, schon echt schwierig.
Das ist extrem schwierig. Klar, ich sehe es auch so, dass es eine Herzensangelegenheit ist, aber Henry hat ja auch häufig durchblicken lassen, dass er selbst sich eine große Aufgabe zu Beginn auferlegen möchte und viel größer kann die Aufgabe ja jetzt nicht sein. Ich finde, auch er hat gleich am Anfang das ein oder andere Problem gehabt, sofort auch wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Da sind neulich fielen, glaube ich, 8 oder 9 Spiele aus. Hat jetzt 4-0 zu Hause gegen Brügge in der Champions League verloren. Also das ist schon Wahnsinn. Und man hat eben auch im Spiel gegen Paris gesehen, wenn man so nach dem 0-2 auf die Ersatzbank geguckt hat, es hatte irgendwie keiner so richtig Feuer in den Augen. Also es war so nach dem Motto, bloß nicht mich einwechseln. Ich habe keine Lust, jetzt auch noch hier komplett hergespielt zu werden. Also das ist überhaupt gar kein Selbstvertrauen da. Natürlich, wo soll es auch herkommen, wenn man jetzt in der Champions League schon 4 Stück gegen Brügge kassiert? In der Liga schon 5 Punkte hinter dem rettenden Ufer steht. Der junge Kader, es gibt kaum Leitfiguren, an denen man sich irgendwie hochziehen kann. Und Henry hat so eine Situation natürlich auch noch nicht erlebt, sowohl als Spieler nicht, als auch als Trainer nicht. Dementsprechend wird das sehr, sehr interessant zu sehen sein, wie er die Mannschaft da jetzt moderiert, wie er die Mannschaft da versucht herauszumanövrieren. Mhm. Was kann er machen? Selbstvertrauen aufbauen, irgendwie zum Erfolg kommen? Ja, das sind so Dinge, er muss Gespräche führen, er muss die Mannschaft versuchen mitzuziehen. Das sind so die 0815 Dinge, die dann immer angesprochen werden. Was kann er im Winter machen? Er kann ja auch kaum Spieler kaufen. Der Kader ist ohnehin schon absolut aufgebläht. Also da hat er auch das Problem, dass er wahrscheinlich eher den Kader ausmisten muss, anstatt jetzt da noch irgendwelche Neuzugänge zu forcieren. Also da haben sie ihm auch keinen Gefallen getan, oder hat Jadim sich selbst im Sommer auch schon keinen Gefallen getan, indem er diesen Kader eben so groß gestaltet. Also sie haben über 30 Profis im Kader. Dass da grundsätzlich schon eine Unzufriedenheit herrscht, ist ja klar, weil der Konkurrenzkampf extrem hoch ist und es ganz viele junge Spieler gibt, die einfach nicht zum Einsatz kommen. Die machen sich dann auch Gedanken in so einer Station, in ihrer Karriere, müssen wir weg, und da werden wahrscheinlich mehr Gespräche im Hintergrund geführt, als es für die Atmosphäre im Team gut ist. Also das ist eine extrem schwierige Aufgabe. Jetzt hat er eine Länderspielpause Zeit. Gut, es sind auch wieder viele Spieler unterwegs, aber jetzt kann er mal ein bisschen was einstudieren, jetzt hat er ein bisschen Zeit, Lösungen zu finden. Und ja, die nächsten Wochen werden da sehr interessant. Also wir haben es ja eben schon angesprochen, da kommt auch unter anderem das Spiel gegen Montpellier. Das ist auch wieder extrem schwierig. Irgendwie muss er es schaffen, die individuellen Fehler abzustellen, weil das ist auch so eine Sache, die dann auch wieder sehr viel mit Selbstvertrauen, auch mit Kontinuität zu tun hat, mit Rhythmus. Wenn du jede Woche einen neuen Partner in der Innenverteidigung hast, wenn du jede Woche 10 Änderungen hast und sofort zu Spielbeginn schon der erste Fehler bestraft wird, dann sehe ich da auch nicht, wie der Trainer da die ganz großen Dinge, auch wenn er vielleicht gute Ideen hat, bewirken soll. Es ist eine verdammt schwierige Aufgabe für Henri. Einen Gefallen getan hat er sich wahrscheinlich nicht, aber wenn er die Situation irgendwie bereinigen kann für Monaco, wenn man die Tabelle nach 13 Spielen sieht, geht es primär erstmal nur darum, aus der Abstiegszone rauszukommen. Ja. Also von irgendwas mit Europa brauchen wir gar nicht reden. Dann kann er natürlich in den nächsten Jahren versuchen, wenn er da eine stabile Basis hinbekommt und da tatsächlich es schafft, dann auch im Winter und im Sommer den Kader so zusammenzustellen, wie er das möchte, und auch den Kader auszumisten, dann könnte natürlich eine Basis geschaffen sein, auf die er aufbauen kann.
Wird er denn die Zeit bekommen, dann diese Aufgabe auch so auszufüllen, dass es dann irgendwann mit der Rettung klappt? Wird er die Zeit kriegen, diese Justierungen vorzunehmen, oder wird man da auch dann irgendwann nervös? Denn er hat ja jetzt schon einige Spiele bestreiten dürfen als Trainer und der Erfolg blieb ja eben bisher komplett aus.
Ja, das ist die Frage. Ich weiß jetzt nicht, wie geduldig Monaco in der Frage ist. Ich denke schon, dass Origi auf jeden Fall noch ein paar Spiele Zeit bekommt, vielleicht sogar bis zur Winterpause. Aber wenn der Abstand noch deutlich größer wird und die Mannschaft wirklich keine Fortschritte zeigt, dann müssen sie sich Gedanken machen, dann müssen sie vielleicht irgendwie einen erfahrenen Trainer für den Übergang holen, der irgendwie einfach nur das Ziel Klassenerhalt, egal mit welchen Mitteln, auf die Fahne geschrieben bekommt. Also ich würde auf jeden Fall erstmal noch mal mit Ori weitermachen. Sehen jetzt, wenn auch die Spieler, die verletzt sind, langsam aber sicher wieder zurückkommen, wie er diese einbaut, wie er dann mit einem Großteil des Kaders arbeitet, wie er dann eben versucht, das Selbstvertrauen wiederherzustellen. Und dann, wenn die ersten zwei positiven Ergebnisse kommen, dann kann man ja auch sehen, kommt eine Entwicklung, welche Schritte werden unternommen. Aber wenn es weiter eine Niederlagenserie gibt, dann ist es natürlich zweifelsohne so, dass man über andere Konsequenzen nachdenken muss.
Die Tops und Flops der Ligue 1 in dieser aktuellen Saison nach 13 Spieltagen, die haben wir besprochen hier bei 90plus und R auf meinsportpodcast.de mit Manuel Behlert von 90plus. Manu, wir können ja, nachdem wir ja schon über die PSG-Offensive gesprochen haben, über die beiden Starspieler bei Lille, über Pepe und Bamba, können wir vielleicht über noch einen Spieler sprechen, der auch herausragt in dieser Saison, allerdings mit seinem Verein eher so im Mittelfeld rumdümpelt, von Nantes, nämlich Emiliano Sala. Der hat 11 Tore geschossen, damit genauso viele wie Mbappé. Das ist so einer der Stars der aktuellen Saison.
Absolut, er spielt eine überragende Saison, schießt eigentlich alles kurz und klein und ist der wichtigste Spieler in Nantes. Nantes, ja, wie du schon gesagt hast, sie stehen auf Platz 10. Also sie hatten sich in der letzten Saison auch ein bisschen mehr vorgestellt unter Claudio Ranieri. Jetzt wurde man im Sommer auf dem Trainermarkt tätig, hat Miguel Cardoso verpflichtet. Aber man merkt jetzt in Nantes so ein bisschen, dass die Mannschaft vielleicht auch nicht so gut ist, wie man sich das im Vorstand vorgestellt hat. Ranieri hat vielleicht doch nahezu das Maximum herausgeholt, denn Cardoso hat große Probleme, außer Sala und vielleicht noch Broschilia funktioniert in der Offensive fast überhaupt nichts. Deswegen hat man sich in Nantes, zu Saisonbeginn sah es noch schlechter aus, also Platz 10 ist jetzt auch ein Verdienst von Halli Hodžić, dem neuen Trainer, im Anfang Oktober kam es dann zum Trainerwechsel von Cardoso auf Halli Hodžić. Seitdem geht es halt ein bisschen nach vorne, also man tritt stabiler auf, man hat eine etwas bessere Form, besseren Rhythmus. Man muss sagen, dass man sich jetzt erstmal im Mittelfeld wieder etabliert hat, positive Tendenzen. Hat uns Salah auch von dem Trainerwechsel nochmal profitiert. Also die Offensive wirkt ein bisschen fluider, es ist ein bisschen mehr Struktur vorhanden und da fällt es dem Stürmer, der ohnehin einen guten Lauf hat, sowieso noch einfacher Tore zu schießen. Aber ich denke nicht, dass es für Nantes jetzt, sie haben 16 Punkte aus 13 Spielen, ganz weit nach oben gehen kann, weil die Abhängigkeit von Salah einfach auch zu groß ist. Also es gibt keinen Backup-Stürmer, der da irgendwie auch nur ansatzweise die Qualität mitbringt. Und ja, wenn man die Liga so ein bisschen verfolgt und sieht, dass bei einem Mittelfeldteam ein Spieler herausragt, dann muss man sehen, ja, der ist wahrscheinlich auch bald weg. Aber bisher absolut beeindruckende Saison von Salah. Ich denke, dass das der Garant ist, warum Nantes bis jetzt nicht noch deutlich größere Probleme bekommen hat.
Und was ansonsten noch passieren wird in dieser Saison in der Ligue 1 in Frankreich, das werden wir natürlich in regelmäßigen Abständen hier bei 90plus und R auf meinsportpodcast.de überprüfen, dann nochmal nachschauen, wie es bei Paris Saint-Germain steht, wie es bei den Verfolgern steht und ob Monaco da unten aus dem Niemandsland der Tabelle bzw. aus der Abstiegszone, denn ins Niemandsland, da würden sie ja sicherlich gerne rein wollen, dann tatsächlich auch rausgeht und die Saison dann für Thierry Henry und seine Mann am Ende positiv ausgestaltet werden kann, zumindest nicht im Abstieg endet. Das überprüfen wir alles hier bei 90plus und R. Vielen Dank für heute an Manuel Behlert.
90plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de. Hören, was andere denken auf meinsportpodcast.de.